versteht irgendjemand nicht Schweizerdeutsch? Darf ich Schweizerdeutsch reden? So wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Vortrag zum Thema Burnout bei pflegenden Angehörigen. Einer von meinen Sätzen ist nämlich, der Mensch ist ein soziales Wesen, ist eine Banalität, aber man vergisst es nämlich. Das heisst, der Mensch hat dank seinem Sozialverhalten hat er so viele Vorteile und hat viele andere, ich darf jetzt nicht sagen Tierarten, aber Wesen hat er überlebt oder ja, funktioniert einfach ein bisschen geschickter und ein bisschen besser. Innerhalb der Familie kommt das Sozialverhalten zum Tragen, aber wir haben auch Sozialverhalten zu Nichtverwandten. Man hat lange gemeint, man würde Sozialverhalten nur an den Tag legen innerhalb der Familie, also von Gruppen, die miteinander verwandt sind. Das war eine Theorie in der Evolutionstheorie. Stimmt nicht, wir haben soziale Gene. Und die sozialen Gene tun sich zum Teil widerstreiten mit egoistischen Genen, wo man sich so ein bisschen kompetitiv verhält. Von dort her ist Sozialverhalten nicht nur erlernt im Kindergarten oder im Sonntagsunterricht, in der Sonntagsschule, sondern das ist unser Wesen. Also wir haben soziale Ansprüche und wir haben ein soziales Verhalten. Häufig hat das weibliche Geschlecht noch ein bisschen mehr von dem. Und das hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, dass wir Kinder gebären und Kinder aufziehen. Also dort müssen wir Sozialverhalten am Tag legen, während bei den Männern das kompetitive Verhalten gerade in der Arbeitswelt ein bisschen mehr zum Zug kommt und dort zum Teil auch mehr Früchte trägt. Aber ich denke, in der heutigen Zeit, wo so die ganze Welt miteinander kompetitiv ist, ist es angesagt, dass wir unser Sozialverhalten wieder ein bisschen mehr vorholen, bedenken und auch mehr fördern. Jetzt Thema heisst ja Burnout bei pflegenden Angehörigen. Und ich sage pflegende Angehörigen von Betagten und Behinderten. Ich könnte auch sagen Schizophrenie-Kranken oder andere psychische Krankheiten. Wobei, bei der psychischen Krankheit hat man nicht gerne das Wort pflegend. Da will man eigentlich nicht, dass die Angehörigen den Patienten oder die Patientin pflegen, sondern dort will man eher, dass sie mit dem interagieren. Denn sobald man sagt pflegen, ist der Patient in eine untergeordnete Rolle hineingetan. Und das haben die psychiatrischen Patienten nicht gern. Ist auch nicht gesund für ihre Entwicklung. Also von dort her, tue ich mich an erster Stelle, es hat noch Platz, tue ich mich darauf fokussieren, Burnout bei pflegenden Angehörigen von Betagten und Behinderten. Und wir können es natürlich dann noch ausweiten in der Fragestunde nach meinem Vortrag. Über die medizinische verbesserte Versorgung haben wir mehr Menschen, die können überleben können. Sie können im Alter länger überleben. Es überleben auch viele behinderte Menschen, also kleine Kinder, die auf die Welt kommen. Da hat die Neonatologie einen riesen Anspruch oder Ehrgeiz, dass sie die jungen Wesen zum Überleben bringen. Das ist manchmal ein zweischneidiges Schwert. Denn der Arzt, der beweist sich nur in der Phase, wo das Kind klein ist. Aber die Familie hat dann den Behinderten das ganze Leben lang. Und das bedenken die Ärzte oft nicht. Und das ist ein Problem. Aber da kämpft die Wissenschaft, die sich beweisen will, was sie alles kann, mit dem sozialen Aspekt, der sagt, wie viel kann man noch tragen und was ist nicht zu viel. Aber, wie gesagt, die Wissenschaft die macht Fortschritt. Von dort her überleben mehr Kinder, behinderte Kinder, und leben Leute auch länger. Also alte Menschen leben auch länger. Im Augenblick, wo alte Menschen ihre Funktionstüchtigkeit abgeben, sind sie dann wieder angewiesen auf Pflege, auf Hilfe und Unterstützung. Die Unterstützung kann von professionellen Helfern gemacht werden und die kann aber auch eben von Angehörigen gemacht werden. Von dort her fordert eine Behinderung immer eine zusätzliche Unterstützung, sei es von Professionellen, von den Angehörigen oder von beiden. Häufig braucht es beides. Also es braucht professionelle Helfer und es braucht auch Angehörige. Die professionelle Unterstützung von professionellen Helfern, die wird bei einer Geburtsbehinderung oder dann auch Behinderung durch Unfall oder eine schwere Krankheit, also durch eine körperliche Behinderung, die wird dort, und in der Schweiz redet man vom Geld, also das spielt eine Rolle, die professionelle Hilfe von Behinderten wird grösstenteils durch Versicherungen bezahlt. Bei den alten Leuten ist es etwas anders. Da sagt die Krankenkasse, wir zahlen nur, was Krankheit ist, aber die Pflege, das müssen dann die Angehörigen selber zahlen. Und da haben wir das Problem in Königswalde, dass viele dann auf die Psychiatrie gekommen sind, weil es dort die Krankenkasse zahlt. Während im Altersheim, dann in Königswalde ist der Kranken gewesen. Im Altersheim hat nur die Versicherung, also die Krankenversicherung, für die Krankenangelegenheit zahlt und für die reine Pflege nicht. Und von dort her wird es dann ein Problem. Dann gibt es einen finanziellen Druck auf die Familie, wenn sie die zusätzliche Unterstützung nicht selber leisten kann, dann muss sie es in professionelle Hände geben und dann kostet es viel Geld. Und man kann sagen, es sollte einem eigentlich alles wert sein, eine alte Mutter oder einen alten Vater pflegen lassen, kann man schon so sagen. Aber wenn dann das ganze Erbe aufgebraucht wird und Enkelkinder nicht mehr haben, man selber nicht mehr hat, dann wird es dann manchmal ein bisschen schwierig. Und das ist allgemein heutzutage ein bisschen das Problem, dass im Alter sehr viel Geld für Pflege und Unterstützung gebraucht wird. Und das gibt dann Schwierigkeiten. Aus diesem Grund wird dann oft lang viel Unterstützung gegeben von der Familie. Aber wie gesagt, meistens sind es die Frauen, die es trifft. Und sind entweder die Töchter, die ledigen Töchter, oder die sogenannt am meisten Zeit haben. Und denen wird dann aber auch Privatzeit weggenommen. Und sind Töchter und sind häufig auch die Schwiegertöchter. Weil, wie gesagt, die Frau über ihre Mutterrolle, über ihre weibliche Rolle, viel eher in die pflegende Haltung einsteigt, während die Männer, auch wenn es Söhne sind, wenn es die Söhne selber sind, oft nicht Zeit dafür haben, oft vollzeitlich im Beruf beschäftigt sind und von dort her einfach vom System her gar nicht dazu kommen, die Pflegearbeit zu übernehmen. Das Verrückte ist dann, die alten Leute, also ich denke, wir sind immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft und die patriarchale Gesellschaft, die wertet die Leistung der Männer häufig höher. Und dann hört man dann von den Angehörigen, Töchter oder Schwiegertöchter, wenn der Sohn heimkommt und wenn das nur einmal alle 6 Monate ist, ist die Mutter wahnsinnig erfreut und oh, wie toll, dass du wieder mal da bist. Wenn die Tochter jede Woche kommt, heisst es, kommst du auch wieder mal. Ich habe dich vermisst, letzte Woche. Also von dort her wird einfach von den Frauen viel mehr angenommen, dass sie die Haltung müssen übernehmen, also die Arbeit müssen übernehmen, dass das ganz normal ist, dass das zu ihrer Rolle gehört. Und wenn sie ein bisschen auslösen davon, dann sind sie nicht gute Töchter oder nicht gute Schwiegertöchter. Also der Sohn, vielleicht auch der Schwiegersohn, hat oft schon sehr viel Vorschusslorbeeren und man freut sich darüber. Hingegen bei der Tochter oder Schwiegertochter ist es eine Art eine Selbstverständlichkeit. Und das ist dann für die pflegenden Frauen nicht immer so einfach. Denn ja, sie bringen sehr viel Leistung und werden moralisch, seelisch, sozial überhaupt nicht dafür honoriert. Und das kann dann dazu führen, dass man sich nicht genügend respektiert fühlt, nicht genügend geschätzt. Und das kann dann in ein Burnout oder eben eine Depression übergehen. Jetzt, bei den pflegenden Angehörigen spielt natürlich nicht nur die reine Leistung eine Rolle zur zur Pflege, also zur reinen Arbeitsleistung, die man erbringt, kommt immer noch ein Beziehungsaspekt. Und in dieser Art und Weise spielt dann der Beziehungsaspekt rein in die Pflege. Und ich gehe jetzt als Erste von aus, Mann und Frau, also zum Teil pflegt der Mann die Frau oder die Frau der Mann. Ich nehme jetzt ein stereotypes Bild. Der Mann war der Dominante in der Familie, die Frau hat sich untergeordnet. Gehen wir davon aus, dass der Mann früher einen Hirnschlag hat oder ja, sonst irgendeine Behinderung bekommt durch eine Krankheit. Und dann muss die Frau den Mann pflegen. Sie mag ihn gerne haben, aber da kommt dann oft eine Dynamik drin. Und das habe ich sehr oft in der Psychiatrie, also wenn ich Psychiatrie, Spitex oder andere Spitex-Schwestern begleitet habe, dann hat man oft die Geschichte gesehen, dass die dominante Person, die häufig der Mann war, dass dann im Augenblick, wo die Frau den Mann pflegt, einerseits pflegt sie ihn vielleicht liebevoll und ja, will alles für ihn machen. Aber manchmal wird dann die dominante Rolle, die man überkommt, durch das, dass man noch gesünder ist als der Partner, wird dann auch verwendet, um so wie einen Ausgleich zu schaffen. Das heisst, sich, ich könnte jetzt sagen, ein bisschen wüst gesagt, zu rächen an der langen Zeit, wo man untergeordnet war und nicht kann, also nicht hat können sich verwirklichen, dass man dann den Moment verwendet, um Dominanz zu erhalten. Und dann kann man bis ans Burnout kommen, also zur Erschöpfung. Und wenn dann eine Psychiatrieschwester, oder nein, eine Spitex-Schwester, ganz normale Spitex-Schwester reinkommt und die Frau entlasten will, dann gibt sie es oft nicht aus den Händen. Und das verstehen dann nämlich die Krankenschwestern nicht, weil sie finden, jetzt ist doch die am Ende, die ist am Zusammenbrechen, die ist kurz vor einem Burnout und sie geht es nicht aus der Hand. Und ja, nein, sie geht es nicht aus der Hand. Es gibt sicher verschiedene Motive. Einerseits ist es, um die Rolle, den Rollenausgleich zu machen. Andererseits natürlich denkt man auch, ich mache es am besten. Keine Berufsfrau kann es so gut wie ich. Aber man will sich einfach die Rolle nicht wegnehmen lassen. Und das ist meistens sehr komplex. Und dann kommt es oft zu einem Konflikt zwischen den Angehörigen, Pflegenden und den professionellen Pflegenden, die eigentlich auch die Angehörigen unterstützen wollen. Und wenn ich Spitex-Schwestern beraten habe, war oft mehr das Problem mit den Angehörigen gewesen, als mit dem Patienten selber. Und eben wegen dieser Rolle. Und da muss man dann den professionellen Helfer aufzeigen, oder sie müssen zuerst herausfinden, was ist das Problem. Und erst wenn sie etwas besser verstehen, was ist das Problem, dann lohnt sich die pflegenden Angehörigen unterstützen und vielleicht auch das ein bisschen aus den Händen nehmen und entlasten. Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft angetreten habe. Also die gesunde, sonst untergeordnete Person nimmt dann auf einmal eine dominante Rolle ein und sie will die dominante Rolle nicht so schnell aus der Hand geben. Dann endlich hat sie die Chance, sich zu behaupten. Und wenn man ihr das gerade wieder wegnimmt, ist das natürlich schwierig. Und darum dürfen wir es auch nicht gerade wegnehmen. Das wäre die Situation, also wenn ein Mann eine Frau pflegt oder eine Frau einen Mann. Es könnte auch umgekehrt sein, dass die Frau immer die Hosen hat und der Mann pflegt jetzt. Und dann wird das vielleicht auch nicht aus der Hand gehen. Also man muss als professionelle Helfer muss man einfach immer sich bewusst sein, da läuft die Dynamik zwischen diesen zwei. Und man kann nicht einfach drin hineingehen und rein funktionieren. Und so machen, dass es quasi am rationalsten wirkt oder ja, dass man die pflegenden Angehörigen gerade unterstützen kann. Da braucht es oft eine ganze Zeit, dass Fachpersonen das verstehen. Und ich habe viele Fachpersonen gehört, die gesagt haben, Wieso lässt sich die nicht helfen? Die ist am Zusammenbrechen. Sie klagt und wenn ich dann etwas machen für sie, dann geht das nicht. Was ist denn los? Und manchmal bekommen dann die Betroffenen, also die professionellen Pflegenden und die angehörigen Pflegenden, kommen dann Krach miteinander über und dann wird die Energie zweimal zerstört. Also ja, und das ist natürlich nicht so gut. Und das ist dann der Moment, wo man oft die Professionellen muss unterstützen und ihnen Rat geben, wie sie anders damit umgehen könnten. Das war dann auch meine Aufgabe, wenn ich Spitex-Krankenschwestern begleitet habe. Bei Kindern, wenn es um Kinder geht, ist es ein bisschen anders. Also, wenn ein Kind behindert auf die Welt kommt, dann ist das für die Angehörigen eine ganz schwierige Sache. Und die Behinderung eines Kindes zu akzeptieren, ist oft ein langer Trauerprozess. Das heisst, die Eltern brauchen oft lange Zeit, bis sie akzeptiert haben, dass das Kind behindert ist. Und manchmal ist der Prozess nie abgeschlossen, der Trauerprozess. Und Trauer, dass das Kind behindert ist, also wenn man nicht akzeptiert, dass man ein behindertes Kind hat, es könnte auch sein, wie ein behinderter Partner, also wenn der über eine Krankheit oder einen Unfall behindert wird. Wenn der Trauerprozess nicht abgeschlossen ist, dann läuft auch wieder eine Dynamik, die schwierig ist. Und im Augenblick, wo man nicht akzeptiert hat, dass das passiert ist, dann steckt hinter dieser Enttäuschung, hinter dieser Trauer, steckt häufig auch eine leichte Wut, also ein Ärger. Also man hat das Schicksal nicht akzeptiert, man ärgert sich darüber. Und den Ärger probiert man dann oft mit Überbetreuung, Überengagement zu korrigieren. Und das Überengagement bringt natürlich wieder mit sich, dass man sich eher erschöpft und in ein Burnout reinrutscht. Und was da dann läuft, also indem sich Eltern, und dort ist auch häufig wieder die Mutter, die Männer können nicht Akzeptanz eher, also können eher auf die Distanz gehen. Die Mütter probieren sich eher zu überengagieren, als ob sie die Behinderung wegmachen. Also ja, über eine gute Betreuung so wie aus dem Weg schaffen. Geht natürlich nicht. Und dann passiert oft, dass eigentlich, das hat man früher hat man das nicht so recht gewusst, was noch nicht professionelle Betreuung gegeben hat von diesen Behinderten. Dann passiert so wie eine sekundäre Behinderung. Also viele Behinderte könnten viel mehr leisten, wenn man sie würde lernen lassen. Hingegen, wenn die Mutter das behinderte Kind ständig überbetreut, dann lernt es nicht. Beim normalen Kind wäre das auch so, aber bei einem behinderten Kind löst das eher den Mutterinstinkt aus. Und dann bleiben die eher mehr handicapiert, als man als notwendig wäre. Und seit man jetzt so sehr professionelle Behindertenbetreuung hat, lernen die Behinderten oft viele Sachen und das ist spannend, was die alles lernen können. Und was die Mütter dann lernen müssen, ist, dass sie nicht mehr so überbetreuen. Und das ist so wie eine Loslösung. Und die Überbetreuung, die bringt natürlich wieder ein Burnout mit sich. Denn wenn man gegen die Realität schafft, dass man nicht akzeptieren kann, dass man da ein behindertes Kind hat, dann tut man sich so überengagieren, dass man auch über seine Maß rausgeht, über das, was man eigentlich leisten mag. Und dann ja, kommt man natürlich automatisch in ein Burnout rein. Und es bewirkt ja trotzdem nicht, dass die Behinderung weggeht. Und die Professionellen haben es dort leichter, die gehen ganz professionell daran an. Die freuen sich über jedes kleine Schritt. Und die können diesen Behinderten auch sehr viele interessante Sachen beibringen. Ich betreue ein paar Behinderte, das heisst, ich betreue das Team und die Eltern damit. Und anhand von denen kann ich sehen, wie man lernt, gut beobachten und wie man sie zu kleinen Schritten bringen kann und dann auch Freude hat an diesen kleinen Schritten. Und die Behinderten sind einem auch sehr dankbar für all den Einsatz, wenn man sie nicht überbetreut, sondern auf der Stufe lässt, wo sie wirklich sind. Eine weitere Betreuungsangelegenheit noch ist, also eine weitere Situation ist, wenn Kinder, also Töchter oder Söhne, ihre betagten Eltern betreuen. Und da habe ich oft erlebt, also es kann das Kind sein, das die beste Beziehung hat zu dieser Mutter oder dem Vater. Aber es kann auch das Kind sein, und ja, ich habe einfach mehr Fälle von Töchtern angetroffen, die nicht so eine gute Beziehung hatte zur Mutter oder zum Vater und wo über die Betreuungssituation dann noch die Beziehung verbessern will. Das heisst, Kinder, die nicht das, Töchter oder Söhne, die nicht das bekommen haben von ihren Eltern, die sie eigentlich gebraucht hätten oder hätten wollen, also Anerkennung, Wertschätzung, Lob etc., die tun sich dann oft in der Pflege engagieren. Und die engagieren sich dann manchmal in der Pflege mit der Halt, also das ist natürlich nicht ausgesprochen, das ist wahrscheinlich auch nicht so bewusst, die engagieren sich dann in der Pflege mit der inneren Erwartungshaltung, wenn ich das jetzt für meine Mutter mache, dann gibt sie mir endlich Anerkennung. Oder wenn ich das für meinen Vater mache, dann gibt er mir Anerkennung. Jetzt im Alter behindert werden oder ja, handicapiert werden, ist nicht so einfach. Und viele von den Leuten, die vorher ganz gut im Leben gestanden sind und dann eine Behinderung bekommen, die wehren sich oft dagegen. Und die genieren sich auch für die Betreuung. Und von dort her tun sie oft die Betreuung dann auch gar nicht so gut akzeptieren. Und wenn dann jemand seine Betreuung fast aufdrängt oder ja, über Betreuung, die dann Erkennung bekommt, dann löst das nicht unbedingt Anerkennung und Lob aus, sondern vielleicht auch Abweisung. Und das ist dann bitter. Man will quasi im letzten Moment noch die Beziehung gut gestalten und es geht nicht. Und da fragen dann oft die anderen Angehörigen, also Geschwister, die sagen, warum macht ihr auch so viel? Ja, es bringt ja gar nicht das. Und dann passiert wieder das, ein Kind, das eine bessere Beziehung zu den Eltern hat, wird viel mehr respektiert, wenn es nur ganz selten kommt. Hingegen das, was alle Arbeit macht, wird gar nicht respektiert, eher kritisiert. Und da wäre es dann wichtig, dass man im, also der pflegenden Tochter oder dem pflegenden Sohn kann aufzeigen, um was es geht. Und dann kann man nochmal eine Arbeit leisten. Also, wenn man eine schwierige Beziehung zu seinen Eltern hat, dann kann man die in dem Moment nochmal verbessern. Aber nicht, indem man kindlich wartet auf Anerkennung, sondern indem man besser ansteht. Also selbstsicherer ansteht und sagt, was man gerne möchte von der Mutter oder vom Vater. Und ich kenne viele Familien oder viele Situationen, wo Leute so kurz vor dem Tod der Eltern noch Frieden gemacht haben oder noch mal die Beziehung verändert haben. Und ich habe auch eine pflegende Angehörige gekannt oder kennen sie immer noch. In dieser Familie haben die Buben alle mitgegolten, die Frauen nicht. Sie hat ihre Mutter dann zum Teil gepflegt, Sachen für sie gemacht. Sie ist selber für sich eingestanden und hat können sagen, ich hätte immer gern von dir die Anerkennung bekommen, ich möchte von dir einmal gelobt werden. Und indem sie selber konnte sagen, was sie möchte von der Mutter, aha, um das geht es dir, hat auf einmal die Beziehung geändert und sie haben dann eine sehr entspannte Beziehung miteinander haben. Und dann ist auf einmal ganz eine schöne Pflege geworden. Also dann war nicht mehr das Verkrampfte gewesen, ich will und ich bekomme nicht und meine Brüder bekommen alles und ich nicht. Dann hat es wirklich eine intime und eine gute Beziehung gegeben. Und in dem Sinn kann man nicht von betagten Eltern kindlich erwarten, ich bekomme jetzt das, was ich mir immer gewünscht habe, und wenn ich noch etwas mehr leiste, dann bekomme ich es vielleicht. Man muss als erwachsene Person denen gegenübertreten, also seiner Mutter oder seinem Vater gegenübertreten, und dann bekommt man eher die Anerkennung. Also man muss eigentlich sich selber die Anerkennung geben, und dann bekommt man sie auch von den Eltern. Eltern merken das oft gar nicht, was da passiert ist. Das braucht aber häufig eine Unterstützung von dieser Person. Das braucht eine Fachperson, die von außen her darauf schaut. Und dann der gesunde, dem gesunden pflegenden Angehörigen Teil so ein bisschen Rückendeckung gibt, Unterstützung gibt, dass die Person das vielleicht ein bisschen anders machen kann. Ich habe viel mehr Beispiele von Frauen, aber es kann sicher auch bei Männern vorkommen. Die eingeschliffenen Beziehungsmuster, und das wäre wieder, wenn professionelle Helfer und die pflegenden Angehörigen sich gegenseitig kompetitiv bekämpfen. Da haben oft dann die Fachleute nicht das Verständnis, wieso begreift ihr das nicht, warum kann ihr das Muster nicht ändern. Dann für einen Aussenstehenden ist das so einfach. Man sieht ja da, wie das läuft, muss man einfach anders machen, aber das ist eben nicht so einfach. Die eingeschliffenen Beziehungsmuster, die zwischen behinderten, betagten Person und der pflegenden Angehörigen oder der pflegenden Angehörigen Person läuft, die sind oft so tief eingeschliffen, dass man die schlecht kann verändern, nicht so schnell kann verändern und es braucht viel Geduld. Und von dort her müssen die professionellen Helfer da Geduld haben, ein bisschen dahinter schauen, die ganze Geschichte ein bisschen anschauen. Und dann wird es auf einmal einfacher für sie die Unterstützung geben. Dann setzen sie nicht mehr so viel Druck auf. Und dann ist auch die Möglichkeit grösser, dass sich die Dynamik ändern kann. Also eingeschliffene Beziehungsmuster kann man nie so schnell ändern. Und das sage ich natürlich als Familientherapeutin, wo ich ständig mit solchen Sachen zu tun habe. Gehen wir wieder zurück zur Behinderung. Sei das vom Kind, das so mit einer Behinderung geboren wird, oder die Behinderung von einem Partner. Durch eine Krankheit, durch einen Unfall. Dort geht es oft auch um eine Akzeptanz. Und einerseits ist die Akzeptanz des Betroffenen selber, also der muss ja seine Krankheit akzeptieren oder seine Behinderung. Und andererseits ist natürlich die Akzeptanz von der pflegenden Angehörigen. Und da ist für uns Berufsleute ist oft auch wichtig, dass wir helfen, in dem Trauerprozess nochmal Unterstützung zu geben. Und da ist es wichtig, also es klingt vielleicht komisch, aber da muss man manchmal auch fragen, haben sie die Behinderung akzeptiert, haben sie das verschafft oder sind sie immer noch am Kämpfen? Und als erstes haben die Leute Angst, etwas zu sagen. Man will ja nicht zugeben, dass man es immer noch nicht akzeptiert hat. Aber es ist dennoch wichtig, dass man es miteinander anschaut. Und da müssen wir Fachleute dann auch viel Verständnis entgegenbringen. Es ist verständlich, manchmal kann man es einfach nicht akzeptieren. Man wehrt sich dagegen. Und man geniert sich nachher wieder dafür, dass man sich so wehrt. Und da braucht es Geduld von den Fachpersonen, dass sie dieser Person Unterstützung geben, dass sie den Trauerprozess durchmachen kann. Und dann kann man auch mehr helfen, dann können die Professionellen helfen, auch mehr eingreifen und wirklich Unterstützung geben und so halt dann wieder vor einem Burnout schützen. Wenn die Pflegen, also wenn die professionellen Helfer probieren, sich ihre Hilfe einfach aufzudrücken, dann gibt das nicht eine gute Sache, dann gibt es einfach nur Kampf und dann, wie ich schon mal gesagt habe, wird einfach Energie zerstört. In dem Sinn ist es ganz, ganz wichtig, dass wir professionelle Helfer und die professionellen Helfer anleiten, dass wir immer neben der reinen Dienstleistung auch den Beziehungsaspekt betrachten. Das ist ein Beziehungsaspekt zwischen dem Handicapierten und der pflegenden Person. Wenn mehrere Geschwister da sind und es geht um die betagten Eltern, dann geht es um den Beziehungsaspekt zwischen den Geschwistern. Manchmal wird auch gestritten, wer mehr pflegen darf, wer mehr Recht hat. Oder wer zu wenig gepflegt und eigentlich müsste. Und lauter solche Sachen. Also die Geschwisterdynamik kommt da auch immer zum Ziehen, zum Trägen. Und es ist ganz wichtig, dass man die anschaut. Es ist aber immer auch eine Chance, zum System neu ordnen, um so ein Problem herum. Und für jeden seinen Platz finden. Auch so die Hierarchie der Geschwister, da kann man da besser ordnen. Wer ist der Älteste, Zweite, Dritte? Also es ist eine Gelegenheit, um ein bisschen Ordnung im System zu machen. Aber das System macht es oft nicht alleine. Also man muss manchmal ein bisschen nachhelfen und das System ein bisschen unterstützen. Ich bringe vielleicht noch ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Also die Spitex wird ja jetzt von der Krankenkasse bezahlt. Und ich habe mich immer sehr eingesetzt für die Spitex. Und wir hatten einen Tag zum Thema Spitex. Und ich habe eine kleine Arbeitsgruppe geleitet. Und dort war eine Frau drin, die gesagt hat, ihre Mutter habe den Schwiegervater gepflegt bis zum Tod zu Hause. Es war eine Bauernfamilie. Und mein Thema hat geheißen in diesem Workshop, Spitex nicht um jeden Preis. Und an sich bin ich eine grosse Vertreterin von Spitex auf allen Ebenen. Wenn möglich, die Hospitalisation zu verhindern, auch in der Psychiatrie natürlich, sondern eben mit dem natürlichen System arbeiten. Aber eben, es hat seine Grenzen. Und diese Frau hat dann erzählt, sie hat gesehen, wie ihre Mutter den Schwiegervater gepflegt hat zu Hause, wie sie gelitten hat darunter, wie sie fast verzweifelt ist, wie sie zum Burnout kommt. Dort hat man es noch nicht so genannt, das ist vor 30 Jahren. Und sie hat so Mitleid gehabt mit dieser Mutter, dass sie gesagt hat, wenn ich mal alt werde, dann bringe ich mich eher um, als dass ich mich von meinen Kindern pflegen lasse. Also sie hat das als negatives Beispiel erlebt und darum eben Spitex nicht um jeden Preis. Und in dem Sinn ist es wichtig, dass pflegende Angehörige nicht sich völlig aufopfern, denn die dritte Generation leidet dann darunter. Die bekommen das mit über und es geht nicht an, dass man so viel in die alte Generation investiert, dass die Enkelkinder zu Wort kommen. Und sie hat als Enkelkind so viel müssen entbehren, dass sie gefunden hat, das lasse ich nie passieren. Also ich werde mich nie von meinen Kindern pflegen lassen, denn das war so ein schreckliches Beispiel für mich, dass ich das um alles in der Welt muss verhindern. Und dass man das muss sagen als Enkelkind, das hat man eigentlich schon früher vorbeugen. Und wir haben ja den Abend auch, um vorbeugen. Und von dort her ist es ganz wichtig für die pflegenden Angehörigen, dass sie immer wieder auf sich schauen, ihre Grenzen wahrnehmen, die ernst nehmen, nicht stolz sind, Hilfe anzunehmen. Aber sie müssen vielleicht auch den professionellen Helfer sagen, wenn es um einen Beziehungsaspekt geht und die Gründe halt sagen, warum sie es nicht gerne aus der Hand geben. Vielleicht weiss man es manchmal nicht. Und dann muss man es zusammen mit den professionellen Leuten ein bisschen erarbeiten. Also wichtig ist für die pflegenden Angehörigen, dass sie ihre Grenzen wahrnehmen, dass sie die erkennen, dass sie für die eintreten und dass es überhaupt keine Schande ist, zu sagen, ich kann nicht mehr und es ist mir zu viel. Dann im Augenblick, wo man überfordert wird als pflegende Angehörige, als pflegende Angehörige, ist die Pflegequalität auch nicht mehr so gut. Und das erlebt man dann auch selbst. Dann kommt Wut auf, Ärger, Hässigkeit etc. etc. Und man kann niemandem helfen, wenn es einem selber nicht gut geht. Und da ist ein gutes Beispiel für die, die schon geflogen sind. Und dann heisst es immer, wenn man mit einem Kind fliegt, nicht im Kind zuerst die Maske anlegen, sich selber. Man muss sich selber zuerst Maske, Sauerstoffmaske anlegen und erst dann dem Kind helfen. Und wenn man selber keinen Sauerstoff mehr hat, dann kann man auch dem Kind nicht helfen. Wenn man selber nicht zu sich schaut, wenn man selber keine Energie hat, dann ist man kein guter Pflegender mehr oder keine gute Pflegende mehr. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass sie das pflegende Angehörige sich ernst nimmt, auf sich schaut und eben nicht um jeden Preis, dass man nicht stolz ist. Und an uns Berufsleute muss man sagen, wir können nicht einfach hier fachlich, sachlich Unterstützung geben. Wir müssen sorgfältig daran angehen. Wir müssen immer auch den Beziehungsaspekt anschauen. Sonst tun wir nur das System überrennen, nicht respektieren. Wir tun auch die Leistung, die von denen erbracht wird, die pflegen, die schon am Ende sind, nicht honorieren. Wir reissen es einfach aus den Händen. Und das ist natürlich nicht gut. Man muss quasi durchs Lob durchgehen, also dass man sagt, es ist toll, was sie schon alles geleistet haben. Sie dürfen wirklich stolz sein auf sich. Und sie haben jetzt das Recht, nicht sie müssen abgeben, sie haben das Recht, ein bisschen zurückzustehen. Und sie dürfen den Professionellen übergeben. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so ein schneller Prozess. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Dort hat es zwar keine pflegende Angehörige gehabt, aber um ein bisschen zeigen, wie es den Helfer geht. Da hat eine Spitex-Frau eine alte Dame, die depressiv war, wollte Unterstützung geben, helfen. Und die hat sich einfach nicht helfen lassen. Und ist einfach depressiv gewesen. Und dann haben wir angeschaut, was sie machen könnte. Und dann habe ich der Spitex-Schwester gesagt, was hat die Frau Gutes an sich, wo sie könnte loben. Und dann hat sie gesagt, sie sehen noch so jung aus, sie sind noch so gut erhalten, sie war depressiv. Was muss ich machen, dass mir das auch so geht im Alter? Und die andere Haltung, nicht mehr die Hilfe aufdrängen, hat eine Umkehr gegeben. Und die alte Dame ist wieder lebendig geworden und ist sogar noch auf Reisen gegangen. Die war nicht so fest handikapiert gewesen, nur durch die psychische Krankheit, also durch die Depression. Sie hat aber eine Haushaltshelferin, also Hauspflegerin gehabt, und die ist dann depressiv geworden, weil sie ihre Helferrolle verloren hat. Und ja, so geht es einem. Wir wollen uns das Helfen aufdrängen, das ist unsere Rolle. Und wenn wir nicht durchkommen, dann werden wir verrückt. Und darum sind die pflegenden Angehörigen dann so wie eine Konkurrenz. Und wenn die uns nicht folgen, nicht hören, dann ärgert uns das. Die Hauspflegerin hat dann aber eine neue Stelle bekommen, ein Altersheim, wo sie immer alte, betagte Leute gehabt, die ihre Hilfe gebraucht haben, und dann ist sie nicht mehr depressiv. Ist ihr wieder gut gegangen. Also sie hat ihre Rolle als Helferin wieder gehabt. Mit dem wollte ich zeigen, die Helferrolle ist eine tolle Rolle, eine edle menschliche Rolle, aber man kann sie auch stark forcieren. Und von dort her ist es wichtig, dass wir nicht nur Helfer sind, sondern dass wir auch für unser Wohl schauen. Denn wir sind qualitativ bessere Helfer, wenn es uns gut geht und wenn wir genügend Energie haben. Wenn wir schon am Zusammenbrechen sind, am Ausbrennen, wie es Burnout sagt, dann sind wir nicht mehr so gute Helfer und dann ist die Beziehung auch nicht mehr so gut. Und das gilt natürlich für beide Seiten. Mit dem möchte ich abschließen und jetzt möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, zum Fragen stellen. Wem darf ich das Wort geben? Ja?
Ich denke, ich rede jetzt aus der Rolle des Betroffenen.
Mhm.
Ich muss einfach sagen, wir können ja nicht ein Burnout haben. Aber auch ein Patient kann so weit kommen, dass er eigentlich alles verleidet, weil er immer folgen sollte, immer so brav sein und funktionieren. Sowieso, wenn man immer so gut betreut wird. Dann sagt man wahrscheinlich nicht Burnout.
Mal, dem könnte man auch so sagen.
Ähnliche.
Ja, Sie haben absolut recht. Was wollen Sie gerne sagen da? Ja, Sie sagen jetzt genau, man muss so dankbar sein, man muss folgen, es wird so viel für einen gemacht. Was wollen Sie da sagen? Stellen Sie für sich ein?
Ich bin schon dankbar, alles, aber manchmal wird es mir einfach zu viel, dass ich das sollte und selbst sollte und dann sollte ich noch immer fröhlich sein und Fortschritt machen. Und wenn ich zu viel Fortschritt mache, komme ich nicht mehr so viel einfallen, wenn es ja nicht mehr so viel Prozent invalid ist.
Ja.
Dann ist die Frau schlechter dran.
Ja. Ja.
Wir können gut reden miteinander. Viel reden.
Ja.
Wir haben es gut. Ich glaube nicht, dass eines von uns zwei muss etwas aufarbeiten.
Mhm.
So früher, wir haben früher schon viel geredet miteinander.
Mhm. Aber ich finde es sehr gut, dass sie das sagen, dass sie unter dem Leistungsdruck stehen, vom Fortschritt machen. Und müssen folgen, damit die Helfer Erfolg haben mit ihnen. Ich finde das sehr gut, dass sie das sagen. Und ich finde, das dürfen sie auch sagen als Betroffene. Ich möchte jetzt nicht immer einen Fortschritt machen, ich möchte jetzt einfach einmal was in Ruhe gelassen werden.
Ja, also wenn man dann noch in der Psychiatrie ist oder so, dort ist man in der Regel ist man dann einfach krank. Mhm. Man wird schon ein bisschen gefördert und dann darf vielleicht einmal in die Arbeitsgruppe gehen und einmal in die Selbstarbeitsgruppe. Mhm. Wenn man ganz brav ist, darf man sogar 3 Zigaretten rauchen. Also ich habe dort geschafft, Königswelle.
Haben Sie? Sie haben dort geschafft?
Ja.
Ich auch.
Ja, dort haben wir uns noch nicht näher kennengelernt.
Nein.
Aber es ist schon auch für den Patienten, ich meine, wenn er immer Kopfweh hat, zum Beispiel, wenn er so Hirnblutungspatient ist oder Tumorpatient, dann ist das ein Stück weit auch ein Schutz. Also ein Schutz. Man zieht sich in sich zurück.
Ja, nein. Ja, Sie sprechen etwas Interessantes an. Eine Krankheit kann ein Schutz sein. Und wenn man dann immer aus dieser Krankheit rausgefördert wird, dann verliert man seinen Schutz. Oder? Okay. Sehr ein interessanter Aspekt. Ich kann Sie nur dazu aufmuntern, dass wenn es nicht zu viel ist, dass Sie es auch verbalisieren. Sie wollen nicht immer ein braver Patient sein, der Fortschritt macht. Sie wollen einfach mal auch einfach Mensch sein.
Ja, das Bravsein ist nicht gefordert. Ich spüre einfach, dass es für viele einfacher ist, wenn man brav ist.
Ja, ja, klar. Sie sagen das sehr gut. Sie sagen das sehr. Ja, es wird nicht ausgesprochen, aber man spürt es. Und man hat ja das Gefühl, man fällt mit seiner Behinderung schon genügend zur Last und dann darf man quasi ja, nicht noch mehr zur Last fallen. Ja. Mal, sie dürfen. Sie dürfen. Doch, doch, der Behinderte kann auch ein Burnout bekommen. Über das Bravsein. Die Fest sich anpassen an unsere tollen Vorstellungen, wie das muss gut laufen. Danke vielmals für Ihr Votum. Ist gut. Wer möchte sich zu Wort melden? Ich brauche ein paar Fragen. Von der Betreuerseite. Oder wollen Sie noch eine Frage stellen? Es gibt sicher noch Sachen im Raum, oder? Ja?
Wie reagiert man als Betreuende, oder also nicht pflegend Betreuende?
Angehörige.
Angehörige?
Ja.
Wenn also der Mann nicht will. Wenn man sieht, es wäre nötig für ihn, er sollte schlafen, und immer bitte, Gang doch jetzt und so, das ist sehr, sehr mühsam.
Das ist häufige Situation als Frau. Eben, wir sind schnell Mütter und kommen in die betreuende, beschützende Rolle rein. Wir sehen, der braucht jetzt das eigentlich und wollen es dann suggerieren. Und je mehr wir sagen, du setzt und mach doch jetzt und du brauchst, umso verrückter wird der Partner und will es nicht. Und ich denke, da braucht es von der Betreuungsperson, ich sage jetzt von der weiblichen Betreuungsperson, manchmal Geduld, manchmal Überlistung und manchmal auch ein bisschen Distanz. Also, dass man ein bisschen sein kann. Dass man nicht ganz so fest Mutter ist, nicht ganz so fest Verantwortung übernimmt für das Wohl von dem. Auch der Behinderte hat noch, ich sage jetzt so, das Recht, sich selber zu schaden. Das klingt ein bisschen verrückt, aber Sie verstehen, was ich meine. Denn je mehr wir drücken, umso mehr kommt oft Gegendruck. Hingegen, wenn wir weniger drücken, dann kommt weniger Gegendruck und dann kommt es eher von sich aus. Also man kommt schnell in die Dynamik hinein. Ich meine es ja nur gut für dich und mach doch jetzt. Da hat man mal, ich meine, solche Sachen laufen ja zwischen Eltern und Teenagern. Da hat mir mal ein Teenager gesagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und oh, wie recht hat der gehabt. Und wir professionellen Helfer meinen es auch immer gut, aber es ist nicht immer gut. Und da braucht es ein bisschen Geduld. Und es kommt dann immer auch darauf an, was hat der Mensch für eine Rolle gehabt im Leben, wenn er eine sehr dominante Rolle hatte, eine wichtige, eine respektable Rolle. Und jetzt ist er auf einmal auf Hilfe angewiesen und die anderen sagen, was er machen muss, ist das oft sehr schwierig. Und das ist auch ein riesen Druckprozess. Da kommt dann auch Wut auf. Ja. Also nicht so fest drücken. Eher ein bisschen Abstand nehmen. Und wie gesagt, auch der Behinderte hat das Recht, wie er ein bisschen gesagt hat, nicht immer nicht ein braver Patient sein. Und sich, ich sage jetzt sogar, ein bisschen selber zu schaden. Wenn Sie noch etwas
sagen? Also ich denke, beim Essen kommt da gut zum Ausdruck.
Ja.
Man sollte nicht zu viel und du bewegst dich auch weniger, das ist so. Mhm. Und es wird so viel gemacht mit dem Diätwahn, muss ich fast sagen. Und das ist auch nicht alles richtig. Mhm. Gerade wegen dem Zucker. Zucker gibt auch Energie, gibt viel Energie. Also wenn man nur Süßen wegnimmt, dann hartet es nachher bei der Energie. Das ist für viele Leute so.
Das Essen ist eine gute Möglichkeit zum Bevormunden. Da sind wir wieder. Da sind wir Mütter natürlich stark drin. Das Essen geht oft über uns. Und da haben wir Tendenz zu bevormunden. Das hat oft der Partner nicht so gern. Da hinten dran ist eine Wortmeldung. Ja. Ja.
Ja, ich wollte den Unterschied zwischen Mann und Frau ein bisschen antun und so. Mhm. Jetzt haben wir aber Pflege und so überlegt. Meine Männer nehmen ein ganz anderes Beispiel: Kochen. Mhm. Einfach mit gesunden Zustand. Ein Mann kochen anders wie eine Frau. Mhm.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Wenn sie jetzt in der Zeit vom anderen was legen lassen, dann muss sie sich ein Wissen ablegen. Wenn sie zuerst kochen, ich sage das als Mann, muss sie zuerst über drei gesprochen. Kochen wie eine Frau, das interessiert mich überhaupt nicht. Man muss gepflegt werden, man muss anders kochen. Mhm. Der Übergang ist schon schwierig. Wo nimmt man denn, was für einen anderen immer ein bisschen als wild und fahrlässig erscheint, ist Teil meiner Wesen,
was
muss
man sich ablegen,
damit man als Pflege leicht gilt. Das ist schon nicht immer einfach.
Nein, also ich denke, das ist natürlich ein allgemeines Thema. Mann und Frau haben verschiedene Vorstellungen, eben wie man kocht, vielleicht auch wie man pflegt, wie man Kinder erzieht. Und sobald jemand pflegebedürftig wird und der andere pflegt, dann meint natürlich der, der noch sogenannt gesünder ist, er darf seine Methode dem anderen überstülpen. Und das ist nicht in Ordnung. Eigentlich, auch wenn, eben darum sage ich auch, wenn jemand behindert ist oder pflegebedürftig ist, er hat das Recht, sich selber ein bisschen zu schaden. Also es gilt nicht, dass die Frau sagt, was jetzt gut ist und was nicht. Und ich meine, das Menschenrecht und der Respekt vor dem behinderten Menschen ist ganz wichtig, dass man den behalten. Und darum reden wir auch von Vergewaltigen, also Vergewaltigen, wohltätig vergewaltigen. Und das sieht man eigentlich nicht. Und von dort her sollte man auch dort natürlich respektieren, wie macht es der Mann, wie macht es die Frau. Und so weit wie möglich das wahrnehmen und auf das Rücksicht nehmen. Wie es dann genau aussieht bei allen, kann ich natürlich nicht in allen Details sagen. Aber ich denke, das ist wichtig. Ich meine nicht, dass der Mann dann die Methode von der Frau muss übernehmen. Also wenn ich in den Angehörigengruppen, da habe ich viel mehr Mütter. Und die sagen dann, meine Mama macht nicht mit und er macht das und so und jenes nicht. Und dann mache ich mich auch lustig und sage, wir Frauen wollen immer, dass der Mann ein verlängerter Arm von uns ist. Also nochmal eine Frau. Und wenn er es so machen würde wie wir, aber einfach noch ein bisschen mehr von dem, dann würde es dann gut gehen. Und da sage ich, nein, der Mann macht es ganz anders. Und er darf es anders machen. Und genau das ist ja, also jetzt bei den psychiatrischen Situationen, ist das genau das, was es braucht. Dass der Mann anders macht und dass nicht noch mehr Frau ins System hineinkommt. Aber das ist für uns Frauen dann nicht so einfach, das zu akzeptieren. Dann ist es unsere Domäne. Und ja, nicht einer Frau sagen, wie sie es machen muss. Es gibt auch Männer, die die Küche fest verteidigen, wo die Messer ankommen und weiss ich noch. Da müssen wir uns gegenseitig respektieren und halt immer wieder warnen, wenn wir unterschiedlich sind. Da war vorhin eine Frage. Ja.
Ich denke, man muss keinen Freiraum lassen.
Ja. Ja.
Und dann, wo man pflegt, muss man einen gewissen Freiraum lassen, das ein bisschen beobachten.
Ja.
Wer
ja.
braucht es jetzt Unterstützung?
Ja. Und ja.
Wenn man ein bisschen herausfordert, der, der pflegt, soll auch ein bisschen gefordert sein. Man soll schauen,
ja.
wo ist seine Grenze.
Ja.
Und schauen, wenn, wenn es nicht mehr geht, dann
dann kann man eingreifen.
Wenn,
ja.
wenn halt Hilfe nicht geben, wenn sie gar nicht gewünscht wird, sondern ja. schauen, wenn
ja.
ist wenn. Hilfe notwendig.
Ja.
Und das mit dem habe ich gute Erfahrung gemacht.
Ja.
Das andere ist, wenn, wenn kann der, der pflegt, einmal ausklinken. Das heisst, wenn kann er einmal den Schalter kehren
ja.
und gehen.
Ja.
Es muss vorher organisiert sein, habe ich das Gefühl.
Und das ist also. Auf
den Schalter her und gehen.
Nein.
Dann ist niemand mehr rum.
Ja.
Das ist das Problem eigentlich.
Ja.
Das ist, für mich ist das ein grosses Problem.
Ja.
Ich kann eigentlich nur gehen, wenn, wenn ich weiss, das kann gut kommen.
Mhm.
Ich, kann ab, ich kann mit gutem Gewissen abgeben.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das kann gut
kommen. Mhm.
Wenn ich zwei Tage fort bin und es kommt das Telefon, ist alles zusammen, dann kann es wieder.
Dann haben Sie nichts von dieser Freizeit. Ja.
Bin ich auf Kohle.
Ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, das sagen Sie sehr schön. Man muss im Behinderten, im Pflegebedürftigen Freiraum geben. Und nicht ihn schon eben vergewaltigen mit seiner Hilfe. Und der Freiraum ist genau das, dass man seine Persönlichkeit noch respektiert. So rein im Verbalen sage ich immer, wenn mir etwas ganz wichtig ist und ich will den anderen davon überzeugen, dann darf ich es nicht den Hals abstopfen, sondern ich darf es nur sagen und ich mache dann das meistens so. Also das ist jetzt mein Argument oder mein Anliegen. Da ist mein Anliegen, ich lege es auf den Tisch und ich kann zurücksitzen und warten. Und das ist der Freiraum, dass der andere darf reagieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Das Warten.
Ja.
Das Warten
ja.
ist, glaube ich, der entscheidende
ja.
Punkt.
Ja.
Kann ich so viel
ja.
Disziplin
zu ja, genau.
Kann ich so viel
genau.
Geduld?
Und, ja. Ja.
Oder will ich schon helfen?
Ja. Ja.
Warten, bis es reif ist.
Genau. Genau. Das ist etwas ganz, ganz wichtig. Und das andere, man kann sich nur Auszeit organisieren, wenn es organisiert ist. Und damit man sich Auszeit organisieren kann, muss man als erstes natürlich akzeptieren, ich brauche das und ich möchte das. Und das ist nicht, das heisst nicht, ich lasse meinen Angehörigen im Stich. Aber ich brauche das für mich. Also ich brauche jetzt ein bisschen Sauerstoff. Und wenn man es akzeptiert, dann muss man es organisieren. Man kann es nicht spontan machen. Und da sage ich immer, man soll sich die Auszeit organisieren, wenn einem das Wasser da steht und nicht, wenn es einem da steht. Wenn es hier oben steht, dann kann man nicht mehr recht reden, nicht mehr so gut organisieren. Dann kann man eigentlich nur noch davor rennen. Und dann hat man wieder ein schlechtes Gewissen. Also dort ist es wichtig, dass man es plant, aber dass man auch akzeptiert, ich habe das Recht auf die Auszeit. Dann nachher bin ich ja wieder besser zweg und meine Pflege ist qualitativ besser. Aber man muss organisieren. Das stimmt. Und man darf nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass man die Auszeit braucht. Ja?
Ja, ich habe auf der Spitex gearbeitet und manchmal überlege ich mir jetzt so, ja, wenn ich jetzt meinen Vater würde zu mir nehmen.
Ja.
Und dann ist das genau das Thema. Also ich werde vom Anfang an schon mit einer professionellen Hilfe arbeiten. Also ganz, ganz, also geklärt ist, zum Beispiel, ich gehe 3 Wochen mit der Familie in die Ferien und dann hat er im Altersheim ein Plätzchen, kommt nachher wieder zurück und so. Weil wir haben, als ich dann auf der Pflege gearbeitet habe, jemanden gehabt, der immer in die Ferien gekommen ist. Und die hat immer gesagt, sie sehen jetzt, was ihre Schwester, die Schwester hat sie gepflegt, für sie täglich. Also ihr ist sie immer dann bewusst geworden. Und ich glaube, das ist eben auch noch wichtig. Also man sieht dann eigentlich, wie schön als man sie heilt, wenn man wieder heimkommen kann und schätzt das auch wieder. Und selber ist man dann wieder gut erholt. Aber ich stelle mir immer das vor, dass ich dann das planen muss, bevor ich ihn zu mir nehme.
Mhm. finde ich gut, rollt ich den meisten Leuten auch. Also nicht zuerst alles selber machen und dann, wenn man nicht mehr mag, dann abgeben. Sondern lieber schon von Anfang an einen Ersatz, also zusätzliche Hilfe einbeziehen, sodass man Flexibilität hat. Und dann hat man die private, also die Angehörigenbetreuung und noch die professionelle. Und wie Sie sagen, man sieht dann auch den Unterschied. Beim einen ist das besser, beim anderen vielleicht das. Das finde ich natürlich das Idealste, dass die Angehörigen, Pflegenden mit den Professionellen sich ergänzen und gut zusammenarbeiten. Nicht miteinander konkurrenzieren. Was manchmal auch passiert, wenn dann die Professionellen etwas besser können als die Angehörigen, oh je, das darf doch nicht sein. Aber auch das darf sein. Ja, wir sind andere Wesen und gewisse Sachen stimmen vielleicht mit einem professionellen Helfer oder Helferin besser überein. Und das darf man ja dann auch gerne an die abgeben. Aber das wäre für mich das Ideale. Ja. Da war mal eine Frage. Ja.
Also mich nicht mehr wundern, wie das läuft, wenn ich habe jetzt einen Mann, der Demenz hat.
Ja.
Und mit dem Respekt. Also, jetzt gibt es Situationen, das sieht er natürlich nicht mehr, oder? Er möchte etwas, und er Freude hat. Und ich weiss, das ist sehr wichtig für ihn, aber im Moment ist es einfach nicht möglich, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel. Ja. Dann sage ich natürlich, es geht nicht. Dann hat der Patient keinen Freiraum, wie sie es propagieren. Ja. Was machen sie in so einem Fall? Mit Demenz ist es wahnsinnig schwierig, oder? Weil es ist ja nur noch eine Person, die Krankheit in sich hat. Weil er fühlt sich ja nicht krank.
Nein. Was möchte er dann, wo er nicht darf, aus Gesundheitsgründen?
Also zum Beispiel, er geht wahnsinnig gerne turnen und geht shooten. Also jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt heute Abend welche gar hat, aber heute am Morgen einen Kreislauf zusammengebrochen hat, dann geht das ja nicht, oder? Und das sieht er natürlich nicht ein, weil er sieht sich dann shootenderweise, oder? Jetzt ist das natürlich nicht für mich auch blöd, aber es geht ja nicht.
Wenn es ihm gut geht, kann er dann noch shooten?
Ja.
Dann tut er es
auch. Ich sehe nicht, was dir geht.
Mit wem geht er gerade shooten?
Ja, er geht zweimal in der Woche und Kollegen, die mit ihm gehen, sagen, es geht schon.
Okay. Die Motorik, die läuft noch.
Ich will nicht ein Maradona sein, aber ist egal.
Ja.
Nein, und dann ist das natürlich, dann kann ich den Respekt ihm nicht geben.
Aha. Also Demente...
In dem Moment?
Ja. Da gilt in der Regel ein bisschen wie bei den Kindern. Man redet ja vom Validieren. Also Demente können intellektuell...
Was heißt Validieren?
Ich sage es nicht gerade. Demente können nicht mehr... Mit denen kann man nicht mehr argumentieren. Das geht jetzt nicht, du darfst nicht mehr. Das geht alles nicht. Aber man kann mit ihnen reden. Und man kann, wie man mit einem Kind redet, einem kleinen Kind, das tut oft Argumente auch noch nicht verstehen, aber den Ton versteht. Ich sehe, du möchtest jetzt gerne shooten. Also, ja, du hättest jetzt Lust, da bum bum bum. Heute Morgen, und jetzt rede ich Bildersprache.
Das weiss er ja gar nicht.
Das ist gleich. Sie können...
Das ist egal.
Das ist gleich. Sie machen es vor. Und dann sagen sie, geht nicht. Also, dass sie es eher mit der Körpersprache zeigen.
Ja, dann sagt er, du verstehst gar nichts von Shooter.
Dann ist er aber noch gut drauf.
Verbal wahnsinnig
gut zu wegen,
aber natürlich
ein Haufen
Sachen sind schlecht
zu wegen. Ja, dann können Sie sagen, nein, ich verstand nicht von zu shooten, du hast recht.
Das sage ich schon immer, ja. Das ist nicht so einfach.
Nein, einfach ist es überhaupt nicht. Aber Sie müssen mit dem Prozess geduldig durchmachen. Und wenn man denkt, er müsse es verstehen, dann wäre es schnell. Dann müsste es gerade verstehen und Schluss. Also Sie müssen wahrscheinlich das Spiel, wie mit kleinen Kindern, ein paar Mal durchmachen.
Ja, Sie haben vorhin noch gesagt, beide Seiten, also der Pflegende und der Patient, muss die Sicht haben und die Krankheit akzeptieren. Aber das kann er
das ist da gar anders. Nicht. Nein, das
ist gar nicht möglich.
Nein, das ist da anders. Da müssen wir mehr emotional mit dem umgehen. Wenn ich sage, validieren, also sein Wunsch, den er will, sagen, ich sehe, ich spüre, du möchtest. Und überall kommt sein Ton, nicht so fest. Er argumentiert zwar noch gut, ja, aber ich höre es ja. Empathisch das sagen, dass er das möchte, aber dann halt auch aufzeigen, man kann es nicht. Man kann es nicht. Können Sie dann, läuft er Ihnen dann zur Tür aus?
Nein,
das nicht. Das nicht.
Ich meine, ich bin. Gott sei Dank. Ja, nein, er hat nicht einen Alltag.
Läuft nicht weg.
Nein, er hat einen ADD. Und das ist auch in. Aber darum läuft er nicht weg. Aber es ist gleich. Ich meine, er ist dann traurig. Das macht mich natürlich auch wieder traurig, oder? Es ist so wie eine emotionale Überforderung für mich.
Ja.
Nicht eine körperliche.
Ja.
Weil er sitzt dann auch so da und schaut am Boden, das macht mich ganz fertig.
Ja, man sieht, sie wollen auf eine Art, dass er es begreift, aber er kann es nicht. Und sie müssen einfach emotional mit ihm gehen und sie können auch dann sagen, ja, es ist traurig, dass wir es nicht können, gut shooten gehen. Also lieber das miterleben. Also ein bisschen wegkommen vom Intellektuellen.
Ah, ja, ja, das ist schon
klar. Und mit...
Wenn man eben die Situation, dann sitzt er so da, oder? Wenn du die längste Zeit startet,
er einfach
eine halbe Stunde
auf den
Teppich
haben. Mhm.
Das ist natürlich
wahnsinnig
hart,
um
das
zu haben. Ja. Was kann er daheim machen, so mit Interaktion?
Ja, das hätte
ich. Könnte man dann Ballonball spielen?
Nein, das finden
wir Kinder. Finden natürlich Kinder.
Ich finde das auch nicht.
Ah. Ja, ein rechter Schüttler findet das blöd natürlich. Und einen Fußballmatch schauen?
Ja, ja, das würde dann schon,
aber
wenn okay. Alleine ist.
Mhm. Dann müssen Sie ein paar aufgenommen haben und sagen, heute machen wir Video-Shooten. Ja, dann bleibt man beim Shooten, aber ich kann es anschauen. Es geht ja heute.
Ja, ja.
Ein Videogame, ja?
Nein,
einfach,
ich meine, das ist nur eine Situation, aber es gibt eben mit Demenz noch viele ähnliche Situationen, wo man nicht alles kann jetzt so brauchen, wo man vielleicht eben mit einem Behinderten kann machen.
Mhm. Also ganz generell... Wo
man seine Krankheit sieht, oder?
Mhm. Nein, bei Dementen, und das ist... Also man hat jetzt auch immer mehr Erfahrung im Umgang mit Dementen. Man macht extra Ausbildungen und da sagen sie eben immer validieren. Also man muss emotional mit ihnen gehen und emotional sie noch jemand anders anführen. Wenn sie intellektuell geht, nicht. Und das geht beim Kind auch und das geht beim Tier auch. Also wir Menschen können das Ross führen, obwohl das viel stärker ist als wir. Aber über die Stimme, über den Ton, über die Haltung, können wir das anbringen, was wir wollen. Und so wäre das auch beim Dementen. Sobald sie Mitleid mit dem haben, dann können sie nicht führen.
Ja, also das hat man halt bei
mir. Ich verstehe sie, aber ja, es ist ja Realität. Er kann jetzt nicht gehen, Kreislauf, Kollaps. Ja, es ist traurig. Man muss sich auch immer verlangsamen mit diesen Leuten. Viel, viel langsamer. Und oft ist man zu schnell. Und dann überfordert man sie mit dieser Geschwindigkeit.
Ja, das habe ich gemerkt.
Gell?
Ich darf immer nur
ganz langsam. Genau. Genau. Nein, geht nicht. Der Prozess muss ganz langsam sein. Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Man muss sich wirklich verlangsamen. Und das ist ähnlich wie bei einem kleinen Kind, wo noch nicht... versteht, wo das Intellektuelle sowieso noch nicht versteht. Man schwätzt aber trotzdem mit dem, aber es kommt über den Ton, kommt es über, aber langsam.
Ja.
Macht das ein bisschen Sinn?
Ja, sicher, ja.
Den Prozess verlangsamen und an den Schritt, wo sie sagen, wo sie verbal kommentieren, an den glauben, also hinter dem stehen und nicht zögern. Sobald sie zögern, dann sagen sie, sie verstehen ja nichts. Es ist aber gut, wenn er argumentiert. Das weiss er noch. Okay, da ist noch mal eine Frage.
Also ich muss diesen Fußballkollegen ein riesen Kompliment machen, dass sich die noch mit ihrem Mann abgeben und sich nicht einfach zurückziehen. Das wäre ja viel einfacher. Persönlich habe ich das Glück gehabt. Ich bin voll im Berufsleben gestanden, als ich krank geworden bin. Als ich zurückgekommen bin von der Reha, war ich nur im Rollstuhl. Da habe ich so viele Wellen. Einmal, zweimal in der Woche konnte ich an einem ehemaligen Arbeitsplatz können. Das mache ich heute noch. Ich darf ja wieder Auto fahren. Der Arbeitsplatz ist jetzt ein Fahrhelferleiter. Für ihn war es ein Baden. Und ich muss nicht arbeiten. Ich kann einfach dort sein. Eigentlich können wir sagen, ich kann noch einen Kaffee saufen und dann wieder gehen. Aber wieso? Das ist eine Firma, die wahnsinnig starke Fluktuationen hat. Wieso kenne ich noch den einen oder den anderen? Also ich bin noch ein bisschen dabei. Und ich muss keine Leistung bringen dort. Ein bisschen mitreden kann ich noch. Und die lassen mich auch nicht einfach gehen. Aber das ist eben vielleicht auch nicht in jedem Geschäft gleich oder in jedem Beruf. Da muss man
auch
ein bisschen
Glück haben. Das ist so. Ja, das stimmt. Die Kollegen machen das toll. Das sind da zweimal in der Woche.
Ja. Gut, also ist in zwei verschiedenen Gruppen.
Ja, das
aber
ist
ich meine, ja, man muss natürlich die Vorgeschichte kennen. Man hat natürlich über Jahrzehnte alles auch für die gemacht.
Okay. Er ist ein engagierter Fußballer und,
und
Organisator gewesen.
Ja, er hat alles organisieren.
Also, ihr kennt ihm das gerne positiv zurück.
Ja.
Sehr schön. Sehr schön. Weitere Fragen, ja?
Zu dem Thema noch etwas sagen. Meine Mutter hat auch den Netz gehabt. Und in einem Kurs haben sie uns dann gesagt, Freiheit geht vor Sicherheit. Also, gleich
Das ist eine Haltung, ja. Das kommt halt dann immer auf einem selber darauf an, ob man das kann aushalten. Und da muss man selber entscheiden. Aber ja, so Sachen höre ich natürlich von, also wenn betagte Mütter oder Väter noch alleine wohnen. Und dann hat die Tochter Angst, ja, sie könnte stürzen und Schenkelhalsfraktur haben und dann kommt niemand vorbei, weil es einsam ist, etc. etc. Und dort und darum muss ich jetzt in ein Heim gehen und Freiheit wird weggenommen. Also dort könnte man auch sagen, Freiheit geht vor Sicherheit. Aber nicht alle Leute können das ja sagen zu dem. Wenn man es kann, meine ich, früher war das auch so gewesen. Ja. Und oft tut man diesen Leuten keinen Dienst, wenn man auf Sicherheit geht und überleben, aber sie verlieren ihre Freiheit. Jetzt, sie muss es wissen, was sie sich getraut.
Ja, also ich meine, in dieser Situation wäre das also völlig...
Wäre es nicht gegangen?
Nein,
okay. Wir werden ihn nicht aufdrücken.
Nein, das würde ich machen.
Okay. Aber es ist etwas, was man muss bedenken.
Ja, also ich meine, ich kann mir das nicht tun, ich vergesse das sicher nicht.
Oder? Gut.
Das Argument, aber vielleicht nicht gerade heute.
Okay. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja?
Ich habe eine Frage zu der Arbeit, also zu der systemischen Arbeit. Wenn ich jetzt merke, da ist zum Beispiel Konflikt unter den Geschwistern, wenn man Pflege verliert, muss man dann alle, also müssen dann alle quasi in die Therapie kommen, und, um die Konflikte irgendwie sichtbar machen und daraus herausfinden aus der Situation? Oder
lange,
wenn einer kommt,
die andere vielleicht gar nicht wendet, oder das nicht einsetzen. Ja, man kann es unterschiedlich machen. Also, man kann Familientherapie mit einer Person machen. Das heisst, die Person, die zu einem kommt, die beratet man von ihrer Geschwisterposition her. Und sagt ihr dann, was sie soll machen mit der Ältesten und so weiter. Manchmal wünschen die Leute auch, dass sie alle mitbringen dürfen. Und dann würde ich auch alle nehmen. Aber es muss nicht zwingendermaßen so sein, dass alle kommen müssen. Man kann durchaus systemisch denken und nur eine Person beraten. Und dann beraten wir die Person natürlich so, wie sie es machen kann, von ihrer Position her. Wenn man einen Jüngsten beratet, ist das anders, als wenn man einen Ältesten beratet. Oder einen Mittleren ist wieder etwas anders. Und je nachdem, was sie für Rolle im System haben, gibt man dann andere Ratschläge. Und dann gibt man der Person, die zu einem in die Beratung kommt, gibt man dann den Ratschlag, mit der machst du das, mit der das und so. Also, dass sie sich anders ihrer Familie stellen. Und wichtig natürlich auch anders den Eltern gegenüber. Und wenn es Konflikt unter den Geschwistern gibt, ist das meistens von den Eltern her gemacht. Also die Eltern sind ungleich umgegangen mit den Geschwistern, irgendein Lieblingskind oder ein Sündenbock. Und das kommt dann wieder vor, wenn die Eltern betagt sind. Und es lohnt sich, das nochmal anzugehen und da ein bisschen Ordnung zu machen. Aber es geht auch nur mit einer Person. Mal? Weitere Fragen? Ja?
Ich möchte sagen, dieser Frau hier hinten, die Fachperson zuzieht,
ja.
Weil sie den Vater betreut. Und da weiss ich durch eine Radiosendung, dass das nämlich sehr gut ist, wenn man noch eine Fremdperson hat. Also wenn das eigene etwas sagen will, dann nehmen sie nämlich von der eigenen selber nämlich nicht immer gerne etwas an. Mhm. Also man kann eine Drittperson ja, reinnehmen. Mhm. Und da bin ich noch gut, wenn sie jemand anderes dazu nimmt.
Ja, ich finde es eine ideale Mischung, wenn man jemanden von der Familie hat, oder mehrere sogar von der Familie, und auch noch Fachpersonen. Und wenn die gut zusammenarbeiten können, ist es wahrscheinlich das Idealste. Ja. Ja. Wir tun sie nur ermutigen.
Ja, mit uns ist dann manchmal, wenn es nicht brennt, dass es immer schon da ist, oder ist es dann eben schwierig, und dann können wir
auf die
Emotionen zurück. Dann können wir eben die Emotionen
unterbrechen. Ja, ja.
Das ist dann nicht so schwierig.
Ja, man soll die Fachperson nicht erst zuziehen, wenn das Feuer im Dach ist, sondern schon vorbeugend. Also wie der andere Herr gesagt hat, man muss es vorbereiten. Man muss die Entlastung vorbereiten. Man kann sie nicht erst organisieren, wenn man schon am Ende ist. Ja?
Ja, das mit dem Vorbereiten, also das haben wir als mit zwei Schwestern, mit unserer Mutter, die haben das immer wollen und auch vielfach gemacht, aber wirklich, das haben wir öfter müssen. Eigentlich gegen den Willen von der Mutter planen. Weil sie will eigentlich immer erst, wenn schon, also früher wir Übungen haben. Das hat sie einfach so gemacht. Und wir mussten das richtig müssen durchsetzen.
Ja.
Also immer wieder aushalten, dass sie gar nicht zufrieden ist.
Ja. Ja.
Bis was in der Familie nicht
passt. Ja.
Und dann gehen wir auch fast drauf.
Das ist ja so. Und da sage ich, da habe ich früher an mich einen Vortrag gehalten, den ich bei mir gehalten habe, zum Thema Ablösung vom Erwachsenenkind von den betagten Eltern. Das heisst, als erwachsene Tochter muss man dann seiner betagten Mutter oder seinem betagten Vater sagen, los, ich brauche das zu meiner Entlastung. Und klar, die Mutter will nur ihre Töchter, das ist das Wunderschönste und das Beste, aber es kann ja nicht sein, dass die Tochter draufgeht. Und da muss man sich manchmal wirklich als Tochter dann durchsetzen, und sagen, ich brauche das und Mutter, ich will, dass du das akzeptierst. Und auch wenn sie ein bisschen trötzeln.
Ja, also ich gehe so weit, dass sie sagt, also, mit 65 bin ich nie müde gewesen. Was ist denn das? Und wenn ich das genau mache, dann ist es nicht so gewesen.
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also da muss man sich dann als Tochter gegen die betagte Mutter durchsetzen. Ja. Und das ist nicht immer so einfach. Da kommt man sich als böse Tochter vor, aber das ist notwendig.
Und sie ist dann eben die für schon im Moment so wie ein Kind, dass sie findet, ich sage es dann schon, wenn ich brauche.
Na.
Wir würden dann sagen, Spitex wartet oder irgendjemand wartet jetzt nicht gerade auf unsere Mutter. Ja, wir müssen ja vorplanen.
Ja, ja.
Wir können das
ja.
Erst machen,
ja.
Wenn sie schon
ja. Das ist eben wieder das, dass man vor der Mutter auftritt und sagt, ich brauche das so, also quasi ein Erwachsenenstatement abgeht und nicht der Mutter immer recht machen. Da muss man sich selber recht machen. Das ist nicht einfach.
Und hat
man ja. Oh ja.
Ja, also es sind ja ständig vor, also wenn wir dürfen dann rausgehen, müssen wir, weil ja. Das ist, bist du müde, so viel machst, nicht ja. Andere
wie kleine Kinder.
Ja, also, oder in einem Korb oder auch zwei Tage vor. Ja, das glaube ich, was du müde bist, wenn du so viel machst.
Eben, die kann auch noch gut argumentieren.
Ja, ja.
Und da muss man dann für sich selber eintreten. Ja. Ich glaube, ja, da ist noch eine Frage.
Ja, ich denke, wenn ich jetzt die Tür habe, ist es noch mal anders. Öffnet Eltern vielleicht mit Geschwistern zusammen oder öffnet einen Partner?
Ja, sind
Kinderlecht ist noch mal anders. Was machen Sie, wenn Sie einen Partner haben, der Kinderlecht ist? Und Sie müssen aber alles organisieren, wo eigentlich alles nicht mehr der gemacht hat, oder? Mhm. Und, aber er braucht kein Kinderleid. Er braucht
keinen. Ich kann nicht. Ich denke, da geht es dann auch wieder darum. Also, der hat natürlich seine Hirnverletzung nicht ganz akzeptiert.
Nie?
Nein, nie. Und es gibt solche, die es nie akzeptieren. Es gibt auch Querschnittsgelähmte, die es nie akzeptieren. Und immer dagegen angehen. Und da geht es dann eigentlich auch wieder so wie bei der Tochter der Mutter gegenüber, dass man für sich eintritt. Also, dass man nicht will, den Partner überzeugen von seiner Hirnverletzung und dass das und das und jenes nicht geht, sondern dass man selber für sich überzeugt ist, was man machen kann und was man nicht und was man will und was nicht. Und es ist ein Kampf.
Und
ja.
Zum Beispiel
in einem
Autofahren.
Ja.
Was
da muss man es, also das ist ja gesetzlich geregelt, also ja, das wird bestraft.
Ja.
Wenn er Auto fährt, dann wird er bestraft. Und er muss nicht einsichtig sein, also da würde ich wirklich dann mit dem kommen, nein, ich will das nicht. Und ich will nicht die Polizei im Haus und ich will nicht einen Gerichtsfall. Ich will es nicht. Also man muss nicht wollen überzeugen, man muss aber selber sehr überzeugt sein und das auch können sagen. Das ist ja so. Das ist ja so. Und da kämpft man wie um sein eigenes Leben. Ja. Man kämpft um sein eigenes Leben. Und man muss um sein eigenes Leben kämpfen. Man kann nicht vom Hirnverletzten erwarten, dass er einen versteht. Nicht erwarten, dass er es einsieht. Er muss spüren, dass man nicht nachgibt. Und schlussendlich geht es dann über das Gespüren. Und klar, es heisst dann, du bist böse und schrecklich und weiss ich was alles. Man ist dann vielleicht der Böse, aber man kämpft um sein Leben. Und das ist notwendig. Ja, es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Und man kommt sich dann schrecklich und böse vor, aber es geht nicht.
Man redet
auch.
Ich meine, es ist der Partner. Ja. Es ist nicht eine gute Beziehung.
Ja, ja. Nein, es ist tragisch natürlich. Ja. Ja. Ja, sie kämpfen da um ihre Existenz. Und das ist wichtig, denn es bringt im Hirnverletzten gar nichts, wenn sie zu Grund gehen. Und ich sehe das nicht.
Das ist nicht
nett, ja. Nein, ist gern mal. Ja.
Also ich glaube, es braucht, also wie sie sagt, es braucht dann auch Hilfe. Also für mich
selbst, ja, okay. Ja.
Also gute Therapeutin habe ich jetzt, wo ich einfach auch unterstütze und immer wieder mir. Seit wie sie vorhin auch von der Spital, oder auch aus dem Spital, zum Beispiel, sagt mir also immer wieder, und das ist ganz toll, sie haben schon so viel gemacht, es lange. Und mehr, ich verstehe es, das ist nicht mehr. Und eben, also sie haben jetzt einfach das Recht auf ihr Leben auch noch. Und
so ist es.
Weil allein verschaffen das wirklich fest. Also ich muss nicht sagen, wir haben das soziale Netz verliert. Wir haben die Anfahrer, wir sind die da. Und die hatten wir, also miteinander, also das soziale Netz verliert.
Schön. Schön.
Aber ja, also spielt
nicht. Natürlich
sicher nicht.
Nein, braucht er nicht. Dann müsste man sagen, Gouvernante. Manchmal kann man auch umbenennen. Also Reframing ist manchmal ein Hilfe. Und ich organisiere jetzt eine Gouvernante, die ganz, wie soll ich sagen, galant ist. Man darf dann vielleicht nicht Spitex nennen. Denn das tönt nach krank. Und man ist ja nicht krank. Genau. Okay. Noch weitere Fragen? Ja?
Wie, also es geht ja um das Burnout.
Ja.
Wie merkt man, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, von der Druckhaftigkeit
das
Burnout rutscht? Wo ist man noch die Lücke und wo ist der Anfang vom Burnout?
Also man kommt ins Burnout rein, wenn man merkt, ich werde schneller genervt. Es geht mir viel schneller auf die Nerven. Ich verträge das nicht mehr. Ein bisschen laut und ein bisschen das. Vielleicht beim Patienten selber kann man sich gerade noch im Griff haben. Aber wenn dann etwas anderes kommt, dann explodiert man. Also man wird genervt, gereizt, übermüdet, man mag nicht mehr recht. Man hat keine Lust mehr für irgendwelche andere Sachen, weil einfach die Energie nicht mehr fehlt. Genau, genau, genau. Aber oft will man es ja nicht wahrhaben. Man will es ja so gut machen, man will es nicht wahrhaben und man schaut dann die Signale. Also, wenn ich mit Spitex-Schwestern geschafft habe, war eine Frage an mich gewesen, wie merken sie, wenn sie überfordert sind? Reden sie viel? Bekommen sie Bauchweh? Bekommen sie Kopfweh? Werden sie gereizt? Also, man hat so seine Stresssymptome. Und vor einem Burnout kommen mehr Stresssymptome. Und nicht alle Leute sind gleich. Also, ja. Und die einen reagieren mit dem System, die anderen mit dem. Aber wenn die Stresssymptome mehr auftreten, dann rutscht man drin. Und eigentlich sind das alles körperliche oder seelische Symptome, die einem sagen, Achtung, du musst aufpassen. Aber man übergeht sie so oft. Ja, man hat gar keine Zeit mehr, um sich wahrnehmen. Das ist nicht so gut. Ja?
Wie tut man so ein Burnout beheben, wenn man mal drin ist?
Also an sich ist ja ein Burnout eigentlich vergleichbar mit einer Depression. Und, aber das Burnout sagt schön, man hat sich verbrennt. Und ich vergleiche es dann auch mit einem Töffchen. Also wenn ein Mensch ein Töffchen frisiert, dann verbrennt der Motor schneller. Das heisst, wenn man ein Motor dazu bringt, dass es mehr muss leisten, als eigentlich leisten kann, dann verbrennt. Wenn man ein Burnout hat, muss man immer über die Bücher gehen und schauen, wo habe ich mich überstrapaziert. Wo habe ich über meine Grenzen rausgeleistet, aus welchem Grund? Weil ich Anerkennung will, weil ich Mutter Teresa möchte sein, weiss ich was, weil ich einen riesen Anspruch an mich habe, was auch immer. Also das wäre eben über die Bücher gehen und dann schauen, dass wir das ändern. Nur einfach in die Ferien gehen und dann wieder zurück und im gleichen Stil weiterfahren, reicht nicht. Nur in die Burnout-Klinik gehen und sich verwöhnen lassen, reicht aus meiner Sicht nicht. Man muss verändern. Man muss seine Muster verändern. Also das Töffchen zurückfrisieren. Macht das Sinn? Ja. Man muss über die Bücher gehen und etwas verändern. Ja. Ja?
Und wenn jemand das gar nicht einsieht, dass er ein Burnout hat und plötzlich fühlt, dass er von der Arbeit und aber eben die Symptome genau so, wie sie es jetzt sind. Oder?
Dann läuft er weiter auf den Felgen, wenn man ja so sagt. Und vielleicht muss dann eine größere Krankheit passieren. Oder ein Unfall. Manchmal macht man dann auch einen Unfall. Und wird so aus dem Verkehr gezogen. Aber diese Leute wollen einreden, geht meistens nicht. Und sonst, wenn man es sagen will, ist wieder wichtig, man legt das Argument nur auf den Tisch und wartet. Man kann niemanden zu Worten zwingen und zur Einsicht. Und das ist für uns Therapeuten manchmal auch schwierig. Manchmal begleiten wir Leute ewig oder einfach lange Zeit und es macht nicht Klicks, verändert nichts. Und wir müssen trotzdem, ich sage dem Mann, aufmerksam begleiten und warten, bis es so weit ist, dass der Sprung passiert. Man kann niemanden zu einer Einsicht zwingen. Und manchmal, ich weiß auch nicht was, sehen sie es nicht ein oder sie ändern es nicht und dann ja, kommt irgendeine weitere Krankheit dazu. Und dann werden sie entzogen. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort ist auf Ihre Frage.
Ja, es ist halt immer ein ganz anderer Kontext. Ein junger Mensch, der in so einer Situation ist, und nicht einsichtig ist, eben krankheitseinsichtig.
Das ist noch schwieriger. Wo über seine Grenzen raus leistet?
Ja, wo einfach die Symptome da sind. Und also ich nehme nicht einmal an, dass es aufgrund von...
Ja.
Auch der Anspruch
vom
Perfektionismus
her, wir leben natürlich in einer wahnsinnigen Leistungsgesellschaft und es wird immer noch vorantrieben. Und im Sport wird es vorantrieben mit Hormonen und Stimulantien und weiss ich nicht was. Im Geschäft wird immer mehr verlangt und es ist schwierig für die Jungen zu sagen, es ist mir zu viel und ich mache nicht mit bei dem Rennen. denn sie werden angestiftet. Und da muss man auf mentaler Ebene, also man muss so wie seine Überzeugung ein bisschen ändern. Also Leistung ist nicht alles. Es gibt noch anderes im Leben, aber Teile müssen schwer bezahlen, bevor sie sich ändern. Manchmal müssen Beziehungen zugrunde gehen, damit man sich ändert. Aber ja, Teile werden mit dem Kopf getan. Und wenn der Junge ein Kind ist, also ja, Sohn oder eine Tochter, da ist man natürlich als Eltern ist man aufgeschmissen. Dann von den Eltern gehört man gerade gar nicht.
Ja, sie ist ein Freund von einer Tochter. Mhm. Und sie kann auch nicht Therapeutin spielen.
Nein, aber sie kann sagen, ich will etwas anderes noch von dir. Sie kann etwas anderes fordern. Nicht sagen, mach nicht so viel, sondern ich will das. Ich will mit dir Freizeit organisieren. Ich will das. Also sie kann ihn ein bisschen wegholen. Und wenn man so im Hamsterrad wieder drin ist, am Leisten und Machen, wenn einem ein Partner rausholt, indem er sagt, ich will mit dir dann und dann ins Kino gehen oder ins Konzert oder irgendetwas machen oder einen Ausflug machen, dann lässt man sich eher von der Arbeit wegreißen. Als wenn der Partner sagt, schaff doch nicht so viel. Das leuchtet nicht ein. Hingegen etwas anderes, das lustig ist, dann lässt man sich Kinder wegholen.
Ja, wenn jemand
schon gar nicht mit
Interesse hat.
Also. Ja, dann ist es schon. Dann gibt es noch eine Beziehung abbrechen.
Ja, sorry. Ja. Ich bin jetzt eigentlich fast.
Okay.
Wenn ihr das gar nicht mehr für 30-Jährige wünscht.
Aha, also.
Ja, also die Hauptbedürfnisse.
Da würde ich halt sagen, nicht nur als Wunsch, sondern durchsetzen. Und wir Frauen sind oft nicht so gut im Durchsetzen. Wir haben zwar einen Wunsch, und wir haben den Wunsch, dass dann der Partner den Wunsch durchsetzt. Und das ist, da fehlt wie so der letzte Schritt. Und den letzten Schritt müssen wir noch machen. Durchsetzen. Aber vielleicht ist da schon auseinandergelaufen.
Ja, das hat sich jetzt einfach so ergeben.
Okay, ich denke, wir müssen langsam beenden. Der Saal wird immer leerer. Die haben alle die Freiheit zu gehen, wenn sie genug haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs gute Mitmachen. Und ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen viel Kraft und achten Sie gut auf sich selber, sowohl die Betroffenen, Sie, als auch die pflegenden Angehörigen. Es ist wichtig, dass man sich ernst nimmt und auch seine Grenzen mitteilt, dann läuft das Ganze besser. Schönen Abend, meine Damen.